Deutschlandfunk Kultur im Gespräch
mit Wladimir Balzer. Einen schönen guten Morgen. Besser heilen. Wie können wir traditionelle und moderne Medizin miteinander verbinden? Das wollen wir in den nächsten 2 Stunden besprechen. Natürlich auch mit Ihnen. Rufen Sie an 0800 2254 2254 0800 2254 2254 oder schreiben Sie uns unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de oder schreiben Sie uns auch auf Facebook. Es geht uns um ein wichtiges Spannungsfeld, nämlich das zwischen Naturheilkunde und Schulmedizin. Heilen mit den Kräften der Natur. Nur was hilft wirklich und was ist Humbug? Und bei mir ist einer der vermutlich bekanntesten Mediziner Deutschlands, nämlich Dietrich Grönemeyer. Einen schönen guten Morgen. Schön, guten dass Sie Morgen. Da sind. Autor und auch Weltreisender, in diesem Fall Weltmedizin heißt ein Buch, was Sie vor kurzem veröffentlicht haben, auf dem Weg zu einer ganzheitlichen Heilkunst. Darüber reden wir. Das ist ja tatsächlich eine Art Weltreise durch die Naturheilkunde. Wir reden über Hawaii, über China, über Japan, über viele verschiedene Orte, wo Sie naturheilkundliche Verfahren selbst an sich selber auch ausprobiert haben. Darüber wollen wir reden. Aber erstmal natürlich, also wir beide stehen ja hier im Studio. Was, glaube ich, schon mal richtig ist, oder?
Ja.
Also sitzen ist, glaube ich, schon mal gar nicht so gut für die Gesundheit.
Ja, sitzen und nicht bewegen ist so was wie das neue Rauchen oder das alte Rauchen. Es ist eben so, dass unsere Organe zusammengedrückt werden, dass von unten, von dem Becken an eigentlich ja, Inkontinenz vorbereitet wird, weil man gar nicht das Becken trainiert oder der Darm hochgedrückt wird. Das Herz sich nicht entfalten kann. Und von daher ist es besser, auch viel zu stehen und dem Körper einfach eine ganz andere Form der Bewegung und auch des Stehens zu geben.
Mir ist auch aufgefallen gleich, als ich Sie ins Studio habe kommen sehen, Sie laufen sehr gerade, Sie stehen sehr gerade. Machen Sie das ganz bewusst oder ist das jetzt einfach im Laufe der Jahre einfach so ganz normal entstanden?
Das ist so entstanden. Das merke ich gar nicht.
Wirklich kerzengerade, also beeindruckend. Ja,
ja, ich habe auch keine Rückenschmerzen. Nur einmal gehabt, dass ich 10 Meter in den Bergen abgestürzt bin und dann dachte, boah, so schön war das Leben. Aber jetzt lebe ich weiter.
Das war auf Mallorca, ne?
Ja, genau.
Ein Absturz, der auch hätte anders ausgehen können.
Das war auch in der Sekunde, die ich da gestürzt bin, dachte ich, diese tolle Existenz für immer vorbei. Das war ein schrecklicher Aufprall. Aber dann eben auch ganz viel Glück.
Hm.
Gefühlt und gehabt, beides.
Ja, das sind so Momente, wo man vermutlich auch an die Grenzen des Arztberufes kommt, ne? Wo man merkt, bei einer bestimmten Situation kann auch ein Arzt vielleicht irgendwann nicht mehr helfen.
Ja, das schafft natürlich Demut und schafft einfach auch und in mir ganz stark ausgeprägt eigentlich dieses Gefühl, ich kann eigentlich Menschen nur dabei unterstützen, dieses Leben zu leben und das Leben auch in sich selbst zu fühlen und auch seine eigenen Heilkräfte zu entwickeln. Aber ich entscheide nicht, wann man kommt und wann man geht. Und ich kämpfe nicht für den Tod, sondern ich kämpfe fürs Leben. Und das ist einfach nur so, wie es ist, einmalig. Und wir werden vermutlich nie wiederkommen. Und das ist eine extrem kurze Zeit.
Ich wollte so ein bisschen auf die Grenzen hinaus, auf die Grenzen auch der Naturheilkunde. Wo beginnt tatsächlich die Notwendigkeit für Schulmedizin? Kann man da eine klare Grenze ziehen?
Also ich würde mal trennen, das wird mir zu wenig gemacht, zwischen Prävention, Therapie und Nachsorge. Und ich würde gerne auch gucken, was machen wir eigentlich tagtäglich? Wir essen tagtäglich. Wir kennen tagtäglich das, was uns eigentlich gut tut. Bewegung tut gut. Wir wissen, dass wir Schlaf brauchen, um uns zu entspannen. Und wir wissen einfach auch, warum wir mal Pfefferminztee trinken, wenn der Magen kneift, zum Beispiel. So, das sind alles Hausmittel oder hauseigene Verhaltensweisen, die wir in uns tragen. Die haben medizinischen Charakter, werden aber nicht als medizinisches begriffen und auch nicht als heilkundliches begriffen. Und dann haben wir natürlich den Bereich der Therapie. Also, und jede Krankheit hat unterschiedliche Stadien und jede Krankheit fängt eben leicht an, entwickelt sich weiter. Und wenn ich nichts tue, wird daraus vielleicht sogar ein frühes Ende entstehen. Und nach einer Krankheit beginnt eigentlich wieder die zweite Form der Prävention. Wir nennen es Rehabilitation, aber eigentlich ist es Prävention auch, denn man will versuchen, das, was man gehabt hat, nie wieder zu bekommen. So, und in diesem Spannungsfeld bewegt sich eigentlich die Medizin. Und mein Credo war immer von leicht nach schwer, so wenig wie möglich, so viel wie gerade nötig. Und da gucke ich mir eben genauso heilkundliche, alte Heilweisen an, die teilweise ja schon in den täglichen Umgang des Lebens hineingegangen sind, als auch natürlich die großartigen Erfolge der Schulmedizin. Und beides möchte ich nicht gegeneinander ausspielen, sondern einfach nur sagen, wir müssen einfach mehr hinhören. Wir müssen die Sprache des anderen verstehen und mehr auch die Effekte der medizinischen Wirksamkeit der verschiedenen Methoden und diese aufhören mit dieser Polarisierung. Das heißt, ist mein Credo.
Ja, das heißt, wir sollten nicht allzu schnell zum Arzt gehen?
Ja, wir sollten erstmal in uns selbst horchen. Und wenn wir Schnupfen, Husten, Heiserkeit haben, eigentlich uns erstmal selbst umbemühen, da brauchen wir erstmal gar nicht den Arzt. Wir wissen, dass ein Schnupfen 7 Tage dauert oder eine Woche. Also ich meine...
genau, große Bandbreite.
Und wir vergessen das immer wieder. Ja, und das ist eigentlich schon phänomenal, dass wir das vergessen. Dass wir dabei vergessen, eben zu inhalieren oder mit irgendwelchen...
Sie schreiben von Senfwickeln zum Beispiel, ne?
Ja, bei Bronchitis Senfwickeln. Mhm. Also habe ich als Kind gekriegt. Ich erinnere, eine meiner allerersten Erinnerungen ist, dass mein Vater mich auf den Arm trägt. Als kleiner Junge, ich hatte sehr viele Bronchitiden und ich hatte einen Senfwickel rum. Und wenn ich darüber rede jetzt in diesem Moment, habe ich auch diesen Geruch des Senfs gerade in der Nase. Und
diese Schärfe auch ein bisschen.
Diese Schärfe, ja. Mhm. Und mein Vater hatte mich genommen, auf den Arm genommen. Er hatte, und das gab mir ganz viel Ruhe. Und ich hatte das Gefühl, auch wenn ich zurückdenke, dass ich eben gut durchatmen kann, atmen konnte. Ich habe es mit meinen Kindern auch gemacht, habe es selbst bei mir dann später auch angewandt und habe dann festgestellt, es kommt auf die Dosis an. Nimm du bloß nicht so viel Senfmehl, du kannst dir die Brustwarzen verbrennen, was ich mir dann auch tatsächlich bei mir passierte. Und hat mir wieder gezeigt, die Grenzen. Also ja, es macht Sinn, so reflektorisch dieses Senfmehl über die Brust einwirken zu lassen und den Geruch, der eben auch antibakteriell wirken soll, auch zu nutzen, aber dann auch in Vorsicht. Und wenn es ein bisschen weiter sich entwickelt, dann ist die Schulmedizin. Also wenn man von der Lungenentzündung steht oder wenn die Bronchitis nicht so geheilt werden kann, wie man es mit naturheilkundlichen Mitteln vielleicht versucht, dann ist die Schulmedizin notwendig.
Ja, aber wann weiß ich das als, ich sag mal, potenzieller Patient, dass es vielleicht nur etwas Einfaches ist, was man eben mit naturheilkundlichen Methoden schnell wieder wegbekommt? Und wann übersehe ich vielleicht Symptome für etwas Gefährlicheres?
Ja. Also wenn man mal so grundsätzlich unser Gesundheitssystem anguckt, dann gilt für mich eigentlich, die Rolle des Hausarztes zu stärken. Für mich gilt es, und der Hausarzt, die Hausärztin, die Ärztin, der Arzt des Vertrauens sind für uns und für jeden von uns so wichtig, dass wir eigentlich in der Lage sind, erstens ihn immer als Co-Piloten an der Seite zu haben, diese Person. Auf der anderen Seite ist es für uns wichtig, zu lernen. Ich habe ganz viel von meinem Hausarzt gelernt. Ich war häufig beim Hausarzt, ich war häufig krank, wurde immer wieder hingeschleppt, aber er hat mir dann auch mitgeteilt, worauf ich zu achten habe, um beim nächsten Mal nicht wiederzukommen. Ich glaube, diese Aufklärung, diese gesundheitliche Aufklärung, die ich heute in den Schulen ja zum Teil mache, über meinen kleinen Medikus, also der ja den Arzt in mir anregt, oder die kleine Medica, die Ärztin in uns selbst, da kann der Hausarzt, die Hausärztin unheimlich viel leisten, indem man präventiv einfach Informationen gibt, wie verhalte ich mich, wenn. Und dann ist es mit der Zeit besser, eben oder einfacher, eben nicht einfach zum Arzt zu laufen, sondern sich auf sich selbst zu hören und seine eigenen Signale zu verstehen. Ansonsten ist es sicherlich so, dass man in dem Moment, wo man unsicher ist, einfach den erfahrenen Therapeuten braucht.
Was ist eigentlich so in Ihrer Hausapotheke? Sie haben vermutlich eine kleine Sammlung an verschiedenen Dingen.
Also zur Hausapotheke von mir gehören neben Efeu-Präparat, neben Thymian-Extrakt, ich nenne jetzt nicht die Präparatnamen, das könnte ich aber, ja, neben von...
Also sind Konzentrate.
Konzentrate gegen Erkältung, also verschiedene Gemische auch. Natürlich das Ibuprofen, natürlich das Aspirin, natürlich auch Beta-Isadonna, also ein Präparat, mit dem man Wunden wunderbar auch heilen kann, beziehungsweise Entzündungen reduzieren kann. Also so in dieser Bandbreite.
Also Ibuprofen haben Sie auch und Aspirin haben Sie ja.
Ja, Ibuprofen habe ich und ich hatte Herzrhythmusstörungen mal, eine Herzmuskelentzündung. Da habe ich aber auch so Notfall-Antiarrhythmika, die ich dann auch nehmen würde, wenn es wieder auftreten würde. Mhm. Also das ist klassische Schulmedizin, brauche ich auch. Und ohne dem hätte ich nie meine Rhythmusstörungen in den Griff gekriegt, mein Vorhofflimmern in den Griff gekriegt.
Und wenn wir nochmal zum Rücken zurückkommen, zum Stehen, wir beide stehen ja hier. Weiß nicht, stehen Sie eigentlich auf beiden Beinen? Habe ich gar nicht geschaut.
Ja.
Doch, auf beiden, ja. Jo. Also bei mir geht es manchmal, ich stelle mich dann manchmal nur auf eins, wie so ein Storch.
Und
ich habe gelesen bei Ihnen, das ist gar nicht so schlecht.
Also erstens bewegen wir uns, ja. Wenn wir stehen, bewegen wir uns die ganze Zeit, weil wir wollen einfach laufen. In dem Moment, wir haben immer eine Vorwärtsbewegung. Das ist das Interessante beim Stehen. Und das Zweite ist, das empfehle ich ja beim Zahnputzen morgens, auf einem Bein stehen und Kniebeugen machen. Auf einem Bein und dabei Zähne putzen.
Und gleichzeitig noch Zähne putzen.
Zähne putzen. Ich mache das hier gerade mal vor.
Tut's tatsächlich.
Aber es trainiert alle Muskulatur.
Er putzt zwar nicht die Zähne, aber deutet zumindest an. Ja.
Und es trainiert wirklich die Muskulatur von unten, von den Zähnen, bis hin zur Halswirbelsäule oben.
Ja. Also man kann viele Gelegenheiten nutzen, um auch vielleicht vorzubeugen. Und vielleicht auch kleinere Probleme auf diesen Wegen zu lösen. Wir wollen von Ihnen hören, welche Erfahrungen haben Sie gemacht mit Naturheilkunde? Glauben Sie daran oder sind Sie ein Vertreter der Schulmedizin und wollen kein einziges Kräuterchen in Ihrer Hausapotheke haben? Rufen Sie uns an 0800 2254 2254 0800 2254 2254 oder vielleicht haben Sie auch Fragen an Dietrich Grönemeyer, den Mediziner, Autor und Weltreisenden. Schreiben Sie uns unter gespräch@deutschlandfunkkultur.de. Schreiben Sie uns auch gerne auf Facebook. Welche Erfahrungen haben Sie mit Naturheilkunde? Wann sollte die Schulmedizin greifen? Das beschäftigt uns hier an diesem Vormittag im Gespräch im Deutschlandfunkkultur. Und ich habe es schon angedeutet, Herr Grönemeyer, Sie waren viel unterwegs für Ihr Buch, haben an verschiedenen Orten naturheilkundliche Verfahren selber studieren können. Was war eigentlich so die größte Überraschung bei Ihrer Weltreise?
Ich glaube, das war mein Aufenthalt in Sri Lanka. Da habe ich zwei Dinge erlebt. Das eine war während eines großen religiösen Festivals. Da habe ich zum ersten Mal Menschen gesehen, die quasi in Trance dort bestimmte Yoga-Stellungen eingenommen haben. Und mich hat das irre gepackt, wie ich gesehen habe, wie Menschen auf einmal, wie man jeden Muskel bei den Menschen sehen konnte. Und er schien gar nicht bei sich zu sein, sondern war eigentlich in einer Art Meditation. Und ich habe da eigentlich festgestellt, was für andere Formen in der Welt eigentlich möglich sind, und habe mich dann mit dem Yoga beschäftigt und freue mich darüber, dass heute die Yoga-Bewegung weltweit so groß geworden ist, weil sie einfach zumindest in der Prävention eine wunderbare Art und Weise hat, den Körper zu stärken, aber gleichzeitig auch die Seele zu beruhigen und eins zu werden mit sich selbst. Und das Zweite war eigentlich, dass ich nach Sri Lanka gegangen bin, um eine chinesische Ärztin kennenzulernen, die dort Unterricht gab, weil ich habe mich schon nach meinem Sinologie, also im Chinesisch-Studium mit Akupunktur befasst und der chinesischen Medizin, und habe dann gesehen, wie einfach Verspannungen oder auch Teillähmungen über die Akupunktur gerade bei Kindern rückgängig gemacht wurden, und habe dann völlig begeisterte Eltern gesehen, die dann sich so gefreut haben, dass da ihre Kinder doch wieder ihre verkrampften oder teilweise auch gelähmten Extremitäten bewegen konnten. Das hat mich total berührt und motiviert, einfach weiter diesen Weg zu untersuchen und zu gehen.
Und apropos Bewegung, weil wir über den Rücken gesprochen haben, über das Stehen und über das richtige Bewegen und auch Ihre Körperhaltung, die mich immer noch sehr beeindruckt. Sehr gerade steht er hier im Studio bei uns im Deutschlandfunk Kultur, Dietrich Grönemeyer. Sie haben sich auch dann mal in Trance getanzt in Südafrika. Was hat das gebracht?
Seitdem tanze ich unheimlich
stundenlang, wenn ich kann.
Ja, bis man so gar nichts mehr andere, die Umwelt um sich gar nicht mehr spürt, sondern einfach ja, völlig entspannt wird. Völlig. Völlig und einfach eins ist mit, was auch immer, mit der Existenz, ja. So, das habe ich da in Afrika erstmalig so in dieser Form erlebt und auch dieses rhythmische Bewegen, und wir machen das ja automatisch auch, wenn wir stehen. Das ist das Gute auch am Stehen. Ja. Wir wechseln nicht nur die Beine, um uns zu entspannen, sondern wenn Musik entsteht, auf jeden Fall ist es bei mir, fange ich auch an, in den Rhythmus zu gehen und mich mitzubewegen, und das gleichzeitig entspannt wieder die Muskulatur, aber auch entspannt den Kopf.
Und kann das auch heilen?
Ich glaube, dass das heilen kann. Denk an ein Beispiel zu einem großen internationalen Radiologie-Kongress, zu dem ich immer eingeladen war und auch zum 100-jährigen Röntgen-Jubiläum auch dort geredet habe und auf einem großen Panel saß. Da war ein Mitarbeiter von mir oder ein Kollege von mir, der hatte wahnsinnige Rückenschmerzen. Ich habe gesagt, wir gehen heute Abend in die Disco, du musst tanzen. Ja, du brauchst jetzt keine Medikamente, du brauchst auch jetzt nicht Angst haben, dass du gleich operiert werden musst. Wir gehen jetzt tanzen. Und in der Tat, nach dem Tanz, sagt er, was hast du denn mit mir gemacht? Ja, wie gesagt, du hast dich einfach locker entspannt und keine Angst mehr gehabt. Das hast du nicht mehr gemerkt. Doch, ich denke und ich empfehle auch also allen, die Rückenschmerzen haben, leichte Rückenschmerzen haben, auch in meiner täglichen Praxis, sage ich, geht doch mal tanzen. Den Männern sage ich, die Frauen freuen sich, weil die Männer ja in der Regel nicht so viel tanzen gehen.
Jetzt könnten natürlich Kritiker einwenden, klar, tanzen ist gut, weil man sich einfach wohlfühlt, den Rhythmus spürt. Und könnten sagen, das klingt aber alles auch ein bisschen nach so einer Wohlfühlmedizin und hat wenig tatsächlich mit konkreten medizinischen Wirkungen, die man auch wissenschaftlich nachweisen kann, zu tun. Was sagen Sie denn?
Ja, natürlich. Ich meine, Leben ist erstmal Versuch des Wohlfühlens, und Wohlfühlen führt zur Entspannung. So. Ganz einfach. Und das ist, dafür brauche ich auch erstmal keine Studien, sondern ich muss einfach, das ist Lebensgefühl der sag ich mal so, der allgemeinen Art und eine Art und Weise, die wir über Jahrtausende aus den alten Kulturen ja auch schon mitbekommen haben. Ja, denken wir nur an die tanzenden Derwische beispielsweise, denken wir an die Möglichkeiten, dass Indianer nach oder vorkriegerischen Einsätzen angefangen haben, erstmal zu tanzen, um ihren Körper zu spüren oder zu entspannen, je nachdem. So. Und in der Tat, und jetzt komme ich wieder auf Prävention, Therapie und Nachsorge zu sprechen, man muss genau gucken, zu welchen Zeitpunkten nutzt man solche Formen der Musik, des Tanzes, der Bewegung und setzt sie präventiv oder rehabilitativ oder begleitend zur Therapie ein.
Deutschlandfunk Kultur an diesem Samstagvormittag. Wir reden über die Frage, besser heilen. Wie können wir traditionelle und moderne Medizin miteinander verbinden? Und am Telefon ist Christiane Kortlang aus Berlin. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen. Vielen Dank für diesen Versuch der Verbindung. Also sowohl das eine wie das andere, je nachdem, was so der Mensch als Symptome hat. Also ich wollte von mir halt erzählen, ich bin also auf den Weg der Wildkräuter gekommen und gehe auch in der Stadt natürlich an bestimmten Orten nur Wildkräuter sammeln zum Beispiel und habe den Eindruck, dass mir und auch den anderen, die damit gehen, das gut hilft. Man muss natürlich wissen, was man nimmt.
Ja, was sind das für Kräuter?
Wie bitte?
Was sind das für Kräuter, die Sie da sammeln?
Wildkräuter, also die man findet. Das kann der Hirsch sein, das kann der Löwenzahn sein, das können auch Baumblätter sein, das ist natürlich dann kein Kraut, also im weitesten Sinne auch Kraut. Und das wird dann auch roh gegessen oder zu Smoothies verarbeitet, und wir bilden uns ein, dass das auch sehr zuträglich ist. Und ich wollte halt sagen, ich habe eine afrikanische Schwiegertochter, und sie hat hier ihren Ingenieurstitel erworben, arbeitet auch in Berlin und war kürzlich ganz schwer erkältet. Also das ist ja jetzt allgemein so gesagt, ich weiß auch nicht genau, was sie hatte, aber sie war wirklich sehr infiziert, musste natürlich zum Arzt gehen, obwohl ich auch versuchte zu sagen, ach, musst du jetzt nicht unbedingt, sondern ein paar Kräuterchen von hier nehmen, also jetzt nicht Wildkräuter, aber was man eben so kennt, an Thymian, Salbei und so weiter. Und dann hat dieser wunderbare Arzt, zu dem sie dann tatsächlich auch schnell kam, gesagt, also ich verschreibe Ihnen jetzt nichts, denn auch ohne mich wird das in der Woche vorbei sein. Und das fand ich wunderbar. Ja.
Genau, darüber haben wir vorhin noch gesprochen. Eine Erkältung dauert 7 Tage oder eine Woche, sagen Sie, glaube ich, so schön.
Aber dass der Arzt das auch selber gesagt hat, ja, das in dieser Minute, wo sie eben da war und nicht ihr irgendwas einredete, das finde ich das Wunderbare. Und manchmal ist das so schwierig auch zu verstehen, wenn wir ein bisschen mehr Gespür für uns noch hätten. Und ich habe, also meine Schwiegertochter dann auch gesagt, was hat denn deine Mutter früher mit euch gemacht? Ne? Also so diese Dampfbäder, die wir hier machen, das habe ich ihr auch empfohlen.
Ja,
und
das
so,
ist auch ganz, ganz wichtig, Frau Kortlang. Also ich glaube, da können wir von den Eltern und Großeltern sehr viel, viel lernen. Und ich erlebe das auch bei meinen Kindern und Enkeln, wenn du die dann beim Schnupfen eben einfach nur für ein heißes Wasser setzt und inhalieren lässt, dass es einfach der Schleim besser gelöst wird. Aber nochmal zu ihren Wildpflanzen. Man muss sie schon kennen. Und ich finde, da ist es wichtig, und es gilt ja für Pilze genauso und alles, was man in der Natur findet, man muss schon wissen, was man dann nimmt und warum man es nimmt. Also man darf nicht einfach wild zugreifen und auf einmal hat man die Eibe in der Hand und im nächsten Moment ist man tot. Also das muss schon sehr, sehr gezielt.
Die Eibe kann richtig?
Ja, kann töten.
Richtig giftig sein?
Ja, ja,
okay.
Ja,
aber das ist
die
ja
Eibenextrakte werden ja auch zur Chemotherapie
auch
heute synthetisiert.
Bei Pilzen sollte man ja aufpassen.
Schnollenblätterpilz und Champignon zu verwechseln, ist, kann tödlich sein, ja.
Frau Gottlang, aber Sie haben keine schlechten Erfahrungen gemacht, also dass Ihnen irgendwas
Nein,
nicht bekommen
also
ist.
Nein, das habe ich aber auch versucht zu sagen. Also wir grasen da nicht wild ab, das machen ja die Tiere auch nicht. Also und das ist einfach ein Mangel dieser Zeit, dass wir, glaube ich, also ich weiß auch nicht, ob ich es korrekt ausdrücke, nicht mehr so gut mit unserem Fühlen oder Empfinden verbunden sind. Also wenn ich manchmal Eltern erlebe, die bei jedem, also diese Zwiebelsäckchen, Kinder haben oft solche Ohrenschmerzen. Auch ich habe ganz spät erst von diesen Zwiebelsäckchen erfahren.
Ja.
Zum Beispiel aber auch zu spüren für sich, was könnte mir jetzt gut tun. Und nochmal auf die Wildkräuter, nein, wir gehen nur mit erfahrenen Leuten, das ist ein Erfahrungswissen. Und deswegen muss auch in manchen Büchern drin stehen, was giftig ist. Aber ich meine, das wissen die Ärzte doch auch. Und sie dürfen auch nicht x-beliebig irgendetwas verschreiben.
Mir ging es jetzt gerade dazu. Ich finde das ganz, ganz toll, dass Sie auf Löwenzahn oder Giersch eingegangen sind. Ja, das haben wir ja früher, waren es Unkräuter. Heute werden sie neu entdeckt. Und dass man sie nutzt, eben auch in Salat oder vorbeugend, um Chlorophylle zu kriegen oder Vitamin C oder,
ja,
oder
genau,
Mineralien. Das muss man nur eben auch führen. Man kann nicht einfach, darum geht es mir. Das
und welche Kräuter kommen da noch in Frage? Also Löwenzahn, Giersch haben Sie erwähnt. Frau Kottlang, was sammeln Sie noch Schönes?
Es gibt die Brunnenkresse, die man so in Feuchtgebieten findet. Es gibt die Schlüsselblume, von der man, glaube ich, nur die Blüte nehmen dürfte. Also, da, wie gesagt, es ist schon eine...
Aber in der Stadt, ich weiß nicht so genau, bei der Umweltbelastung,
also
ist das in Ordnung?
Wir gehen nicht an die Straßenränder, ja?
Okay.
Wir gehen nicht an die Straßenränder, sondern es sind schon Parks und es sind auch Gegenden, wo gewusst wird, da gehen auch andere hin. Das ist ungefähr so, wie Ostberliner und Berlinerinnen auch nicht ihre Pilzreviere preisgeben, trotzdem haben sie die, ja?
Vielleicht nur gegen Entgelt. Frau Kortlang, herzlichen Dank für diesen Anruf. Christiane Kortlang aus Berlin. Ich wünsche
ein
schönes Wochenende. Ja. Dankeschön.
Danke,
danke.
Und am Telefon ist jetzt Viktor Karolinow. Schönen guten Morgen aus Goslar.
Ja, schönen guten Morgen, hallo.
Guten Morgen, Herr Karolinow.
Ja, also ich kann mich eigentlich nur meiner Vorrednerin da ziemlich anschließen. Also ich bin selbst Gärtner und ziemlich naturaffin und bin auch im Laufe der letzten vielen Jahre auch wieder zu den Kräutern zurückgekommen, zu den Wildkräutern. Und viele unserer, das darf man nämlich auch nicht vergessen, unserer Kulturpflanzen, die wir heute haben, entstammen ja eigentlich den Wildkräutern. Und wir haben leider eins gemacht im Laufe der Zeit oder unsere Vorfahren aus Profitgedanken, den Pflanzen was Gutes abzuzüchten und die eigentlichen Inhaltsstoffe, die so quasi in der Phytomedizin oder in der Pflanzenmedizin gut eingesetzt werden könnten, die sind da eigentlich raus. Also eine wilde Rauke zum Beispiel zu essen, ist wesentlich gesünder als einen gezüchteten Rucola. Ist aber ein und die gleiche Pflanze vom Ursprung her. Und so kann ich also auch nur sagen, wir sollten wieder versuchen, so wie die Vorrednerin auch gesagt hat, den Bezug zur Natur, weil da kommt der Mensch her mit all seinen Empfindungen und seinem Bauchgefühl, da wieder herzustellen. Und da gibt es mittlerweile, finde ich, doch wieder gute Bewegungen in diese Richtung, auch von jungen Leuten.
Und was pflanzen Sie Schönes an? Sie sagen, Sie sind Gärtner?
Also ich bin zwar, ich komme aus der Hydrokultur, also aus einer ganz speziellen Kultur ohne Erde, aber für mich privat pflanze ich genauso Wildkräuter an. Also ich nutze genau auch die Pflanzen aus der Natur, nur ich pflanze die separat an, weil wir hier leider in unserem Landkreis ziemlich belastete Böden haben. Und da muss ich auch sagen, finde ich es auch ganz wichtig, dass man nicht nur sich mit den Kräutern auseinandersetzt, also mit einem Giersch, mit einem Löwenzahn, mit einem Schachtelhalm, selbst mit eingewanderten Pflanzen wie dem japanischen Knöterich, den man wie ein Spargel essen kann, sich auseinandersetzt, sondern auch damit leider auseinandersetzt mit dem menschgemachten Leid, nämlich mit unserer Umweltbelastung. Und dass ich einfach auch nicht Pflanzen aus jeder Ecke nehmen kann, weil dort Pestizide, also Unkrautvernichter etc. in den Pflanzen sein können, die sie über die Wurzeln aufnehmen. Schwermetalle, das ist unser Thema hier im Gossacher Raum. Und da kann es manchmal Sinn machen, ein einfaches Hochbeet mit einer unbelasteten Erde zu nutzen und dort seinen Giersch zu pflanzen zum Beispiel.
Absolut, also ich finde das ganz wesentlich, wo Sie darauf nochmal hinweisen. Das gilt auch für Kräuter aus anderen Ländern und auch ja. aus China oder Indien. Also die sind nicht selten sehr stark belastet, nicht? Also muss man sehr, sehr vorsichtig sein.
Gärtnern Sie eigentlich ein bisschen? Sie wohnen auf dem Land, glaube ich.
Ich habe ein großes Minzbeet und Salbei und habe mein Dill, den ich über alles liebe, und die Petersilie, doch so. Aber im Kleinen, aber fein.
und krauchen dann auch selber rum, ne, auf dem Boden. Und
ja, und ich freue mich, wenn die ganzen Schmetterlinge ankommen und die Bienen und sich da tummeln und merke einfach ganz unbewusst, und ich denke, das ist das, was Sie auch gerade angesprochen haben, wieder mehr in der Natur sein und die Natur fühlen. Also wenn man nur mit kleinen Mitteln agiert, wie auf einmal die Naturwelt wieder aufblüht und auch die Tiere und andere Pflanzen sich dazugesellen.
Viktor Karolinow in Goslar, herzlichen Dank für diesen Anruf.
Ja, darf ich noch eins dazu sagen?
Gerne.
Also für alle Anfänger zum Beispiel. Wir haben selbst auch in Deutschland eine absolute Koryphäe auf dem Bereich der Ethnobotanik. Und zwar ist das der Wolf-Dieter Stoll. Ich glaube, Dr. Wolf-Dieter Stoll sogar. Und das ist ein Humananthropologe und ein Ethnobotaniker, also der sich speziell mit solchen Pflanzen auch befasst. Eine absolute Koryphäe, was das Wissen angeht. Und kann ich nur jedem empfehlen, der sich damit ein bisschen einfach mal reinschnuppern will in Wildkräuter und die Verwendung.
Ja,
also dieser
toll.
Mann, der ist total genial. Und gibt es ja heute bei YouTube, kannst du alles anschauen. Und der hat tolle Bücher geschrieben. Und das ist wirklich ein Wissensschatz. Dieser Mann, und kann ich nur jedem empfehlen, der halt sich einfach damit mal ein bisschen befassen will und keine Ahnung von Pflanzen zum Beispiel auch hat.
Ne? Vielen Dank für den Anruf. Schönes Herzlichen Wochenende. Dank. Viel Spaß noch in Ihrem Garten. Viktor Karolinow in Goslar. Dankeschön. Dankeschön. Wir reden hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur mit Dietrich Grönemeyer und natürlich mit Ihnen über die Frage, inwieweit traditionelle und moderne Medizin miteinander verbunden werden kann. Wir haben jetzt gerade schon sehr viele Befürworter auch der naturheilkundlichen Verfahren gehört. Menschen, die Kräuter sammeln, Kräuter anbauen, viele verschiedene Dinge nutzen. Natürlich wäre es auch interessant zu hören, wer vielleicht da sehr kritisch rangeht und tatsächlich sagt, nee, also genau, das ist vielleicht fürs Wohlfühlen, aber tatsächlich nicht fürs tatsächliche Heilen. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Grönemeyer und auch einige Anrufer, tatsächlich geht es eben darum, den Menschen nicht als störanfällige Maschine anzusehen, sondern tatsächlich als eine ganzheitliche Person mit Geist und Herz und Seele. Und vor allem auch, und das scheint mir jetzt auch bei den Anrufern gerade so gewesen zu sein, mit einem stärkeren Bewusstsein für die ihn umgebende Umwelt. Also wir erleben das ja tatsächlich, dass auch gerade bei Jüngeren, bei ganz jungen Menschen, 15-, 16-, 17-Jährige, plötzlich ein Umweltbewusstsein geradezu um sich greift. Ja? Wenn wir das bei Fridays for Future haben, was ja gestern wieder erlebt bei den vielen Demonstrationen, zeigt sich das dann auch in der Debatte über Medizin?
Also in der Debatte der Medizin zeigt sich vielleicht dadurch, dass gerade der Deutsche Pflegekongress hier in Berlin ist und die Krankenschwestern sich zusammenfinden, um, so hoffe ich, auch endlich eine Pflegekraftkammer zu schaffen. Und eine Kammer der Pflegekräfte, wir haben eine Ärztekammer, aber nicht die über 2 Millionen Krankenschwestern sind und Krankenpfleger sind organisiert. Da merkt man das auch. Sie sagen, also die Pflege ist was ganz Besonderes, weil es geht um die Pflege auch des Körpers, aber auch der Seele. Und ich sage seit langem ja, die Krankenschwester, Krankenpfleger sind ja viel näher am Patienten als wir Ärzte. Und sie kriegen raus, wie Patienten sich fühlen. Sie sind auch, wenn man das mal anguckt, unter der Wirkung eines Heilmittels oder einer Operation wesentlich an der Gesundung beteiligt oder am Misserfolg auch. Ja, sie sehen die Blutung, sie sehen die Verhaltung, sie sehen den Schmerz vom Patienten, sie reden darüber, sie kriegen die Situation zu Hause mit und das Umfeld, was wir ja zum Teil gar nicht erfassen in der kurzen Zeit, die teilweise Ärzte sich mit Patienten auch heutzutage unterhalten oder unterhalten können, weil das System dermaßen Druck auf uns ausübt und auch auf die Krankenschwestern. Doch, da passiert was ganz, ganz stark und das kann man nur massiv unterstützen. Ich war gestern auch dort auf dem Pflegetag und ich bin begeistert von dieser Kraft und dieser Zukunftsvision und der Krankenschwestern und der Krankenpfleger.
Aber wir haben ja einen, wie wird das gern bezeichnet, Pflegenotstand in Deutschland. Viel Absolut. Zu wenige Pflegerinnen und Pfleger.
Und schlecht bezahlt.
Die Politik kommt erst da sehr, sehr schleppend hinterher, um das wirklich zu lösen. Also da scheint es wenig Bewusstsein dafür zu geben, oder? Was ist Ihr Eindruck?
Ja, es ist, wir haben zu wenig, wir rationalisieren, wir schaffen Krankenhäuser ab aus Kostengründen, aber wir brauchen regionale Versorgung. Wir brauchen vielleicht, wir brauchen einfach mehr ausgebildete Menschen auch in der Pflege und die Schwestern leiden genauso wie die angestellten Ärzte unter diesem enormen Druck und dem ökonomischen Controlling, anstatt sich dass die Medizin und die Politik sich mal darauf konzentriert, was wollen wir denn eigentlich? Wir wollen doch Medizin so entwickeln als ältestes Kulturgut der Menschheit mit, dass wir noch Milliarden als Menschen existieren, aber vor allem der Einzelne sich ganz schnell wieder gesund wird und nichts mehr mit der Medizin zu tun haben muss.
Und am Telefon ist jetzt Vera Vöge oder Vöge, ich weiß nicht, wie ich es richtig aussprechen soll. Erstmal schönen guten Morgen in Schwerin.
Ja, guten Morgen. Mein Name ist Vöge.
Vöge, wunderbar.
Guten Morgen.
Guten Morgen. Ich bin seit 20 Jahren chronisch krank mit vielerlei Erkrankungen und habe auch einen leidvollen Weg beschritten, ob es nun von einem Facharzt zum anderen ist. Ich habe das Problem, dass man nicht richtig wahrgenommen wird. Und wenn man einen anderen Weg beschreiten möchte, wird man auch heutzutage noch belächelt. Und man sagt dann, wenn Sie zu viel Geld haben, geben Sie es aus, aber es bringt sowieso nichts. Und das finde ich wirklich sehr, sehr schade, denn ich habe mich in den Jahren selbst belesen. Jetzt wurde gerade der Dr. Stoll auch von einem Anrufer erwähnt, den habe ich persönlich telefonisch kennenlernen dürfen. Der hat mir sehr geholfen mit meiner Borreliose und auch dieses Ayurvedische und was man denn aus Not auch alles selbst erkundet. Ja. Das wird einfach von den Schulmedizinern nicht angenommen und ich verstehe das nicht. Die Patienten werden denen ja nicht weggenommen. Wir wollen ja nur eine Begleittherapie erfahren.
Aber Sie haben offenbar jemanden gefunden, der Ihnen helfen konnte.
Ich habe mehrere gefunden, ob das nun Heilpraktiker sind, aber keine Fachärzte. Also vor Ärzten habe ich schon panische Angst.
Herr Gronemann, können Sie das nachvollziehen? Also, dass es viele Kollegen gibt von Ihnen, die sagen, nein, also für sowas lasse ich mich nicht ein, ich vertraue nur der Schulmedizin?
Also Angst haben muss man nicht vor uns Ärzten, sondern, ja, das hatte ich ja gerade auch gesagt, wir stehen natürlich auch unter einem extremen Druck im Handeln, sowohl in Krankenhäusern als auch in den niedergelassenen Praxen. Und schauen Sie sich einen niedergelassenen Hausarzt an, der kriegt 56 Euro oder so im Quartal. Und wenn man einmal kommt, sind es 56 Euro. Wenn man zweimal kommt, sind es nur noch die Hälfte und so mehr, je häufiger man da ist. Und es bleibt letztendlich zu wenig Zeit, weil es auch nicht bezahlt wird, das Gespräch und auch die Weiterbildung an sich. In der Tat sprechen Sie was Wichtiges an und Richtiges an. Es gibt Vorbehalte und es gibt einfach auch Vorbehalte, aber auch auf der anderen Seite. Ja? Also es gibt auf der, in dem naturerkundlichen Umfeld Vorbehalte gegen die Schulmedizin und umgekehrt auch. Und das ist ja auch das, was ich versuche zu beenden in der Form, dass ich gesagt habe, es geht um die Weltmedizin. Es geht darum, traditionelle Heilweisen und Schulmedizin zu integrieren und die großen Erfolge der Schulmedizin dabei nicht zu mindern, aber auch nicht die großen Errungenschaften der traditionellen Heilweisen, aus denen ja die Schulmedizin hervorgegangen ist. Und an der Stelle haben Sie natürlich recht, wenn Sie sagen, meine Güte, ich will doch nur mal gehört werden und vielleicht lernt der Patient ja auch, der Arzt ja auch ganz viel von mir, wenn mir jetzt bei der Borreliose durch naturheilkundlichen Ansatz geholfen worden ist. Und da gehört eben das Gespräch dazu und das Zuhören dazu. Und das
aber
das
ist eine schwere Krankheit, ne? Da muss man ja schon kombinieren, Schulmedizin und
Naturheilkunde,
oder?
Man muss.
Also Borreliose stelle ich mir vor, dass man da schon ordentlich schulmedizinisch ran muss, oder?
Ja, er wird mit Antibiotika behandelt und
aber
das
auch
macht,
so,
macht ja bis ins Herz Veränderungen. Also man muss da schon beide Seiten hören. Deswegen ist meine Empfehlung ja immer, du brauchst den guten Naturheilkunde, wenn der schulmedizinische Arzt es nicht kann, und den Schulmediziner, der eben auch seine Arbeit versteht.
War es bei Ihnen die Kombination, Frau Vöger, aus beiden,
die geholfen hat? Die Kombination habe ich mir ja selbst beigebracht, indem ich fast schon eine Bücherei hier aufwarten kann und bin mittlerweile auch so belesen, aber
Sie sind Expertin
man
jetzt.
Überhält ja, sich ja dann auch.
Ja.
Verstehen Sie? Es ist ja nun nicht alles richtig, was man in seinem kleinen Kopf als Hausfrau
richtig.
Sich vielleicht denkt. Man braucht ja auch mal wissenschaftliche Dinge oder man braucht auch mal einen Laborbefund. Ich habe schon so viel Laborbefunde selbst machen lassen und ich habe immer richtig gelegen, indem ich gesagt habe, es könnte dies und jenes sein. Aber man macht ja damit nicht zu seinem Allgemeinmediziner gehen und sagen, Sie haben sich geirrt.
Frau Vöger, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf.
Ja.
Ja, herzlichen Dank.
Grüße herzlich nach Schwerin. Vera Vöger also mit ihren Erfahrungen, durchaus auch negativen Erfahrungen mit einigen Schulärzten, wenn man so will, oder die schulärztlich dort behandeln. Und am Telefon ist jetzt Peter Brosis aus Dresden. Schönen guten Morgen, Herr Brosis.
Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Wir sind ganz Ohr. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht mit Naturheilkunde?
Also ich komme erstmal ursprünglich so aus der Ingenieurbranche und habe damals beim Studium in Dresden das erste Mal über autogenes Training eine Erfahrung gemacht, die mich von meinem Ingenieurdenken, so 3 mal 3 ist 9 und was anderes kommt nicht in Frage, doch ein bisschen geöffnet hat zu anderen Dingen. Über die Wege zum Yoga bin ich dann irgendwann 2000 zum Ayurveda gekommen und bin mittlerweile Ayurveda- und Yogatherapeut und habe in Indien gearbeitet. Und zwar in einer Klinik, in der Multiple Sklerose behandelt wird. Das ist ja so ein Reizthema, wo jeder sagt, es geht gar nicht. Und da habe ich erlebt und einfach nur gesehen und mitgemacht, dass man den Menschen in seiner Ursächlichkeit eben betrachtet, so wie es Hildegard von Bingen tut, so wie es die Perser gemacht haben, so wie es überall in der Weltgeschichte bisher in der Tradition der Medizin, aus der ja die Schulmedizin hervorgeht, getan wurde. Und wenn wir uns erinnern, dass wir in der Schule damals noch beim Arzt waren, ich bin 60, und der hat dann noch gesagt, streck mal die Zunge raus, hat das Zungenbild gelesen, die Iris sich angeguckt. Das gibt's heute so in der Art nicht mehr, das machen wenige. Aber die Ursachen zu erkennen und dann mit den Ursachen zu arbeiten, das ist genau das Geheimnis. Dazu braucht man Empathie und natürlich eine Erfahrung. Wir hatten einen Patienten, der saß seit 21 Jahren von MS geplagt. 11 Jahre lang saß der im Rollstuhl, hat noch einen Schlaganfall dazu bekommen und der Arzt sagt, ich trau mich ran. Und er hat's gemacht. 8 Wochen später habe ich erlebt, wie dieser Patient zu Fuß eine Treppe hochgestiegen ist. Der Mann ist 63, in der Zwischenzeit 64 Jahre alt. Also Dinge, die ich kann die gar nicht erzählen, das glaubt kein Mensch so. Aber wo der Arzt gesehen hat, Impuls gelesen hat, den Menschen betrachtet hat und erkannt hat, hier ist Potenzial. Der Mann, der hat Willen. Und diese Willenskraft, das ist auch das, was Herr Grönemeyer so ähnlich beschrieben hat, wenn dort also der Mensch angesprochen wird in seiner Willenskraft und wenn wir es schaffen, dort einfach die Ruhe im Menschen reinzubringen und ihn zu entspannen, dass die Heilprozesse funktionieren können.
Andererseits
genau da fangen die an.
Ja, andererseits kann ich mir natürlich nicht vorstellen, dass Multiple Sklerose tatsächlich einfach nur mit, sag ich mal, Bewegungen und einer bestimmten Willenskraft tatsächlich behandelt werden kann.
Nein.
Das sind ja schwere Krankheiten. Ne? Die Gefahr
natürlich.
Ist immer, glaube ich, dabei, dass man so eine Grenze findet. Was kann man tatsächlich tun? Was kann man verändern? Und wo muss dann auch dringend die Schulmedizin eingreifen? Wo ist für Sie die Grenze? Wo würden Sie es formulieren, wo Sie sagen, nee, also hier sind meine Kompetenzen beendet?
Die Grenze ist da, wo der Patient mitmacht oder nicht mitmacht. Ich denke auch, egal ob Schulmedizin oder ob das Naturkunde ist, es sollte eine Kooperation sein. Der Arzt ist derjenige, und ich spreche für die Schulmedizin und für die Naturheilkunde, also nur beides zusammen ist möglich. Und halte, also zum Beispiel kann die Naturkunde nicht so wirklich Unfallmedizin, Gerätemedizin, da kommt die Naturkunde nicht ran, Notfall können die nicht, ist einfach mal so, wie es ist. Aber da, wo die Schulmedizin halt chronische Dinge hat, wo man mit dem Patienten reden kann und sprechen kann über Ernährungsmuster, über Denkmuster, darüber nachzudenken, was wäre mein normales Gewicht und was kann ich daran tun. Und dem Patienten dann halt auch mit diesen Heilkräutern, auch mit diesen, was die Dame da vorhin mit den Wildkräutern gesagt hat, egal wie man es dann anstellt, einfach ihn einbeziehen in diesen ganzen Plan, aber auch wirklich geschickt führen. Also das ist schon eine Führungsaufgabe von Naturkundler. Und dann kann daraus was werden. Und ich sage nicht, dass wir das heilen. Ja. Das ist ein Prozess, der dauert 3-4 Jahre und das dauert ganz lange und dann haben die aber keine Schübe mehr.
Herr Grönemeyer, Sie haben ja auch Erfahrungen in Indien gemacht, ne?
Ja, ich finde die Zusammenführung von ayurvedischem Ansatz und schulmedizinischer Therapie unglaublich gut geglückt in Hattingen, also einem Ort bei Bochum. Dort ist ein ehemaliger Lehrstuhlinhaber für Neurologie aufgebrochen nach Indien und hat gesagt, lass uns doch beides zusammenführen. Lass uns die neurologische Erkrankung wie die MS, von der Sie auch gerade geredet haben, oder Parkinson mit beiden Systemen behandeln und auch wissenschaftlich fundiert von beiden Seiten aus herangehen. Und da ist es für mich eins der großen Beispiele, wo es wirklich gelungen ist. Ja, und Professor Pschuntek ist nicht irgendjemand, sondern ein gestandener schulmedizinischer Wissenschaftler und Lehrstuhlinhaber. Und dazu kann ich nur motivieren. Das habe ich in Indien ja auch erlebt. Ich meine, Indien ist ja mit der Ayurveda, und ich freue mich, dass sie sich da auch so engagieren, ein 4.000, 5.000 Jahre altes System, was einfach den Körper, aber auch die Geisteskraft und die meditative Wirkung des Einzelnen auf den Körper und auf Entspannungsprozesse oder Heilungsprozesse einfach kultiviert hat. Und unsere Aufgabe ist es heute jetzt rauszufinden, auch mit wissenschaftlicher Akribie, was kann eigentlich die Schulmedizin an der Stelle ergänzen und was kann die Schulmedizin wieder von der Naturheilkunde lernen und umgekehrt. Und da haben Sie sich ja als Ingenieur auch auf den Weg gemacht.
Peter Brosis aus Dresden, ich danke Ihnen sehr für den Anruf.
Danke.
Ja, gerne.
Vom Ingenieur zum Yoga-Lehrer mit Indien-Erfahrung. Herzlichen Dank und schönes Wochenende noch. Dankeschön.
Tschüss.
Beteiligen Sie sich gerne bei uns an unserer Debatte, auch bei Facebook. Wir wollen wissen, besser heilen. Wie kann man traditionelle und moderne Medizin miteinander verbinden? Dietrich Grönemeyer ist bei uns, Mediziner, Autor, Weltreisender. Und Uwe Fritsche zum Beispiel schreibt bei Facebook, was bitte soll an der Idee falsch sein, Schulmedizin und Erfahrungsmedizin zusammenzubringen? Wie viele Irrtümer hat die reine Schulmedizin hervorgebracht? Jandrik Wessels schreibt, Medizin ist Wissenschaft, keine Tradition. Also jemand, der es kritisch sieht. Willi Weber schreibt, nicht die Schulmedizin, sondern einzelne Medizinerinnen, die so ihr Warenangebot breiter und für sie kostengünstig streuen können. Die Nachfrage, nicht die Wirksamkeit. Bestimmt das Angebot, schreibt Willi Weber bei Facebook. Und Michael Husmann schreibt, die Unterscheidung zwischen traditioneller und moderner Medizin entbehrt jeder Substanz. Es gibt nur evidenzbasierte Medizin und Quacksalberei. Wie können wir traditionelle und moderne Medizin verbinden? Also in diesem Spannungsfeld zwischen Naturheilkunde und Schulmedizin bewegen wir uns an diesem Vormittag. Heilen mit den Kräften der Natur. Was hilft wirklich und was ist Humbug? Wo braucht es unbedingt Tabletten, Apparate und Operationen? Und wo nicht? Und Dietrich Grönemeyer hat gesagt, das haben wir gehört, man sollte den Hausmitteln, den natürlichen Mitteln immer eine Chance geben und dann aber auch der Schulmedizin ab einem bestimmten Punkt. Und Sie sind ja eben nicht nur jemand, der die Naturheilkunde befürwortet und auch praktiziert, sondern tatsächlich auch ein Schulmediziner. Sie haben ja in Bochum, aber auch an anderen Orten, bieten Sie ja an, minimalinvasive Eingriffe, tatsächlich mit richtiger Technik. Ne? Da ist CT dabei, Kernspin ist da dabei, Apparate, Technik, ordentlich was dabei. Das sind natürlich die Momente, wo dann Schulmedizin greifen muss.
Also ich bin mit Begeisterung schulmedizinischer Radiologe und Rückenspezialist, in dem ich eben auch die Hightech einsetze. Ich bin ein Hightech-Arzt, der auch die wahnsinnigen Möglichkeiten erkannt hat, einfach die uns die Bildgebung bietet, nämlich in kleinste Veränderungen im Körper sehr früh zu erkennen. Deswegen für mich ja so wichtig, als ein Teil eines Konzeptes, so früh wie möglich eine Krankheit zu erkennen, um dann eben auch schon im Kleinen vernünftig behandeln zu können. Das bietet die Radiologie. Und die Radiologie bietet eben auch anstatt eines Herzkatheters die Möglichkeit, in 0,2 Sekunden, wie wir das auch in Bochum machen, einfach die Herzkranzgefäße ohne ins Krankenhaus zu gehen und ohne Katheter darzustellen und die Veränderung im Gefäß zu erkennen oder mir die Möglichkeiten in die Bandscheibe hineinzugehen, in den Tumor hineinzugehen und Instrumente, die kleiner als ein Millimeter sind, hineinzuführen, um Gewebe zu entnehmen, um mit dem Laser den Tumor zu vernichten oder mit Zangen Gewebe herauszuholen oder eben auch zusammengebrochene Wirbelkörper mit Injektionen von Zement wieder aufzurichten. Also fantastische Möglichkeiten der Medizin, die es auch ermöglichen, weniger ins Krankenhaus zu müssen, sondern immer mehr das auch ambulant durchzuführen.
Ich frage das deswegen, weil ja relativ oft auch gegen die Schulmedizin gegrätscht wird, obwohl sie ja tatsächlich auch ein Menschheitsfortschritt ist. Ich meine, sie kommt ja auch ein bisschen aus dieser Tradition der Aufklärung, dass man sich eben lösen will von allzu viel Beeinflussungen durch die Natur, lösen will von Schicksalsergebenheit, lösen will auch vielleicht von religiösen Vorstellungen, von irrationalen Dingen.
Die Schulmedizin
und Spekulationen auch, ja. Die Wissenschaft als solche, das ist ja ein Riesenfortschritt für die Menschheit gewesen. Aber die Schulmedizin muss sich einiges anhören. Vielleicht auch unberechtigterweise?
Die eindeutig unberechtigterweise. Also eindeutig. Also wir haben viele Erfolge geschaffen, um auch schwere Erkrankungen wie die Kinderlähmung beispielsweise eben aus der zu reduzieren oder die Pest zu bekämpfen und solche Dinge mehr. Wir tragen Brillen, wir können im Auge Linsen einbringen, wir schaffen heute die Transplantationen und wir haben viele, viele andere Möglichkeiten geschaffen, bis hin zu den Antibiotika, die fantastisch sind. Nur es ist immer die Frage der Dosis, wann setze ich was wie ein? Also da ist eigentlich nur Inkongruenz. Und dann komme ich wieder von leicht nach schwer zu sprechen. Ja, wenn ich, nehmen wir das Beispiel, das Aspirin nehme.
Der Klassiker.
Ja, der Klassiker.
Das meistverwendete Medikament überhaupt. Ja,
ja, und es gehört zu den unentbehrlichen Medikamenten der Welt, hat die WHO so festgelegt auch. Ja, es ist ASS, Acetylsalicylsäure und die Weidenrinde. Und beide haben ihre Berechtigung. Die Weidenrinde ist seit Mesopotamien schon auf den ersten Tontafeln wird darüber geredet. Kann man nachvollziehen als Mittel bei Fieber und Schmerzen. Heute sind wir in der tollen Lage, es zu synthetisieren und durch das Acetyl, die Salicylsäure umgewandelt durch die Synthese zum Acetylsalicylsäure, in der Lage, 100-mal stärker zu sein in der Wirkung der Salicylsäure. Und dafür hat es einen Nobelpreis gegeben, 1982 von einem Pharmakologen, Wayne, einem britischen Pharmakologen. So, aber die Weidenrinde an sich hat auch ihre Berechtigung, weil sie nicht so stark blutverdünnend ist, weil sie nicht so auf den Magen schlägt. Also kann man sie in frühen Stadium eines Schmerzes oder so, kann man sie, oder eines Fiebers, könnte man eben unter Weidenrinde arbeiten. Das meine ich von leicht nach schwer. Aspirin wirksam, gehört auch in meine Apotheke hinein, eindeutig. Und als jemand, der Vorhofflimmern hatte, weiß ich auch die Blutverdünnung zu schätzen. Und die bekomme ich mit schulmedizinischen Medikamenten. Und da ist sie auch richtig und wichtig, ja, weil ich keinen Schlaganfall haben wollte
das
und verhindern konnte.
Ja, das heißt, der ideale Arzt oder die ideale Ärztin kombiniert all das, Schulmedizin und Naturheilkunde. Sollte man das jetzt, wenn man jetzt ein junger Mensch ist und Medizin studiert, sollte man das im Auge haben aus Ihrer Sicht, dass man eben sich nicht mehr nur auf die Schulmedizin beschränken kann, sondern dass man ein ganzheitlicher Arzt, eine ganzheitliche Ärztin werden sollte?
Wir sollten die Ganzheitlichkeit noch erweitern um die Psychosomatik, also Schulmedizin, Naturheilkunde und die geisteswissenschaftlichen und naturwissenschaftlichen Bereiche im Zusammenführen. Der Mensch ist ein fühlendes und denkendes Wesen. Und das ist, glaube ich, ein kleiner Webfehler oder vielleicht auch großer Webfehler der Aufklärung gewesen. Ja, die Naturwissenschaft hat uns dazu gebracht, dass wir auf den Mond fliegen können und auf dem Mars jetzt landen. Ja, Sie hat uns vieles auch in der Medizin Fantastisches ermöglicht. Aber wir haben die Geisteswissenschaften aus den Augen verloren und den Menschen als, wie gesagt, denkendes, fühlendes Wesen, das beseelt ist und damit auch eine Verbindung zur ganzen Natur und Existenz hat, so wie auch einige der Zuhörer ja auch formuliert haben. Wir sind Teil der Natur. Und wenn wir das wieder zusammen denken und fühlen und uns auch da hineinbegeben, dann wird man gar nicht drum herum kommen, die Medizin so zu organisieren, dass man diese drei Teilbereiche einfach auch in Zukunft lernen muss und auch schulen muss.
Das klingt gemeinsam. Gut. Und das ist möglich im deutschen Gesundheitssystem?
Das ist weltweit eine große Herausforderung. Ja, eine große Herausforderung. Aber andere Länder machen uns das vor. Also Indien macht uns das vor. Da gibt es eben ayurvedische universitäre Ausbildung. China macht uns das vor. Da gibt es die chinesische Medizin und Wissenschaft auch, um daraus wieder neue Heilmittel zu finden, auch im pharmakologischen Bereich. Und wir tun uns da extrem schwer, diesen Weg wirklich zu gehen und dann noch in der Praxis in die Praxis hineinzubringen und umzumünzen.
Karin Pinto aus Düsseldorf. Schönen guten Morgen. Vielen Dank fürs Warten.
Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Ich bin froh einerseits und auch aufgeregt andererseits. Der Grund meines Anrufs oder der ausschlaggebende Moment war, als Herr Professor Grünemeyer von Vorhof-Limmern sprach. Das habe ich seit vielen Jahren und ich bin auch mit Yoga und Ayurveda beschäftigt. Ich unterrichte Yoga. Ich lebe sehr natürlich und bewusst. Und mir macht das ein Riesenproblem, dass ich den Gerinnungshemmer und auch Beta-Blocker nehme, weil kürzlich hat mein alter Kardiologe, der so ein väterlicher Mensch war und hat gesagt, machen Sie sich keine Sorgen, Ihre Pumpe funktioniert gut. Und das andere hat zu tun mit Ihrem Leben, mit traumatischen Erfahrungen. Und ich erinnere mich von Herrn Professor Grönemeyer, den habe ich gerade wieder hervorgeholt, eine Kolumne, Arztkolumne, das Herz schlägt und fühlt. Und da steht eben, dass das Herz eben nicht nur organisch reagiert, sondern eben auch, und das ist bei mir der Fall, dass ich viele Erfahrungen gemacht habe, die mein Herz sehr bewegt haben. Und jetzt ist meine Frage, kann man Vorhofflimmern auch in den Griff kriegen mit anderen Mitteln als Beta-Blocker und Gerinnungshemmer?
Es ist eine Frage, die mich natürlich selbst ja auch befasst, beschäftigt hat.
Und das habe ich eben ja gehört und da war ich sehr erstaunt und erfreut einerseits für mich und habe dann die Motivation gehabt, Sie anzurufen. Ja.
Und ich kann das nachvollziehen, also wenn man für diejenigen, die noch nie Vorhofflimmern gehabt haben und auch hoffentlich nicht bekommen, wenn da so im Brustbereich alles hin und her sich bewegt und man das Gefühl hat, also ich auf jeden Fall, boah, gleich bleibt das Herz stehen, als ich das zum ersten Mal hatte. Und jetzt als Arzt denkst du dann gleich daran, entweder zu sterben oder eine Transplantation zu bekommen. Und das bewegt einen die ganze Zeit mit. Und das ist bei Ihnen sicherlich nicht anders und es bleibt auch.
Das hat mein alter Kardiologe auch gesagt. Der hat gesagt, es war am Anfang, es kam und es ging und es kam und es war auch sehr unangenehm und jetzt hat er gesagt, irgendwann bleibt es und dann merken sie es nicht mehr.
Ja, also und, auf die Frage nochmal zurückzukommen, also was gibt es? Also es gibt, das haben Sie sicherlich alles, also mit Magnesium und Kalium, Tromkardin und so weiter zu arbeiten, ne, weil die Speicher vielleicht nicht voll genug sind, aber dann bleibt letztendlich, und das muss man für sich selbst entscheiden, schulmedizinisch eigentlich die Ablation. Also dass man im Herzen mit einer kleinen Sonde einfach das Zentrum, was jetzt die falsche Erregung auslöst, dass man das verödet mit einem elektrischen Impuls. Das ist das Einzige. Es ist in der nichts anderes habe ich ansonsten eigentlich gefunden und parat.
Karin Pinto aus Düsseldorf, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf. Dank. Vielen Dank. Ja. Und am Telefon ist jetzt Margot Jaffe aus Frankfurt am Main, vermute ich mal. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Sie haben jetzt gerade, bevor die letzte Dame anrief, haben Sie so eine Zukunftsaussicht nochmal beide von Ihnen beschrieben, das sogenannte Idealbild. Aber Ideale gibt's ja letztendlich kaum. Es gibt nur den Weg dahin. Hm. Ja. Und ja. Ganz wichtig ist, dass wir schauen, wie es in der Ausbildung ist. Also Sie sprachen, kann das Gesundheitssystem das leisten? Wie bilden wir unsere Mediziner aus?
Richtig. Ja? Mhm.
Geben wir ihnen die Achtsamkeit mit, das ist nicht esoterisch, sondern dass wir ein Teil der Natur sind, Punkt. So. Und wie, wie kombinieren wir jetzt die Schulmedizin, die uns ja tatsächlich unendlich weit vorangebracht hat, mhm. aber mit der Medizin, die wir jetzt aus China und Indien, die ja schon viel früher da waren, die sind in meinen Augen auch etwas stiefmütterlich behandelt worden, vielleicht sogar ein bisschen abwertend. Und warum ich das sage, ich lebe auch in Asien, in der Nähe von Indien und wollte da nochmal einen anderen Aspekt reinbringen. Also für ein bestimmtes Klientel ist sicherlich dort drüben die westliche Medizin viel attraktiver als die Ayurveda-Medizin. Die müssen auch erstmal über den Berg gehen, um dahinter zu kommen, dass sich die dass es eine Ergänzung ist. Also wenn ich auf Prävention setze und wenn ich versuche, dort Menschen zu überzeugen, dass man jetzt da nicht zum Doktor gehen muss, dann ist das gesellschaftlich gar nicht so angesehen. Denn wenn man zum Doktor, der studiert hat und der ja auch ein angesehener Mensch in seinem Umfeld ist, wenn man dazu das Geld hat und der ist verpflichtet, einem zu helfen. Also ich habe da großes Herz, wenn ich diese Entwicklung sehe. Und ich meine, Indien ist jetzt ein Kontinent mit über 1 Milliarde Menschen. Also da sträuben sich so mir die Haare, wie das in Zukunft gehen soll. Wir hier sind über den Berg. Wir haben eine jahrhundertelange Erfahrung mit den Barbern früher, wie was weiß ich, auf dem Tisch operiert wurde, bis hin eben zur Hygiene, zum Antibiotikum, das ist unglaublich toll. Aber die Achtsamkeit für mich selber, wie ich mein Leben gestalte, ich kann mit dem Begriff gesund schon gar nicht mehr umgehen. Man denkt, es ist gesund.
Es geht um Wohlbefinden letztendlich, wenn ich darüber rede.
Genau, und das ist ja auch sehr, Herr Professor Grünemeyer, das ist ja auch wahrscheinlich sehr individuell.
Genau,
ja? Also
absolut.
Genauso wie die Schmerzgrenze.
Genau.
Einer muss gleich, der nächste hält es bis in die Ewigkeit aus. Und ich glaube, wir haben hier einen gravierenden Fehler im Gesundheitssystem gemacht, dass wir irgendwann mal in den 70ern, glaube ich, war das, die Hausärzte oder 80er, die Hausärzte nicht mehr in diesen wichtigen Platz gelassen haben. Der Koordinator,
richtig,
der einen, der eben sagt, ja, wir machen die Überweisung zum Radiologen, ja, dann wurde das System wieder eingeführt, dann wird es wieder abgeschafft,
jetzt ist
das noch eine Sache der Bundesländer. Also wir beschäftigen uns mit Äußerlichkeiten, ja, und da bleibt dann wenig Zeit und auch wenig Geld, um die Ursachen nicht immer nur können, sollten, müssten, sondern dass man es tut. Und im Grunde
ich glaube, die Botschaft ist angekommen, genau die Thematik, die wir vorhin schon besprochen haben, ne? Dass tatsächlich die Zuwendung und die Zeit eines Arztes, einer Ärztin auch ausschlaggebend sind. Ne?
Und meine Forderung wirklich ans System, das ganz anders zu entlohnen und diese Zeit auch zu schaffen. Das ist möglich. Ich habe kurz darüber berichtet, wie man Herzkatheter durch schnelle Bildgebung einsparen kann. Da werden Milliarden frei auf einmal, indem man nicht Herzkatheter kaufen muss und Herzkatheter durchführen müssen. Und die CT-Diagnostik kostet ein Drittel und erschafft ganz viel Zeit. Und das Geld, was man spart, kann man wieder ausgeben, einen Teil davon zumindest für das Gespräch zu optimieren im Gesundheitssystem, was fehlt.
Margot Jaffe in Frankfurt am Main. Herzlichen Dank für diesen Anruf.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Schönes Wochenende noch. Charles Bradley, You Put the Flame on It, an diesem Samstagvormittag hier im Deutschlandfunk Kultur. Und wer hat mitgetanzt? Natürlich Dietrich Grönemeyer, dieses Jahr vorhin auch schon angedroht hatten, dass sie bei jeder Gelegenheit tanzen. Und genauso war es auch hier im Studio. Ich darf also schlussfolgern, es geht Ihnen ganz hervorragend.
Ja, mir geht's sehr gut. Und bei so toller Musik.
Wundervoll. Das ist schön. Und ums Tanzen geht es ja auch in Ihrem aktuellen Buch. Da beschreiben Sie das ja auch, dass Tanzen, Bewegung, Musik, Rhythmus eben durchaus auch eben heilende Wirkung haben kann. Und wir reden über naturheilkundliche Methoden, dass es uns besser geht. Und am Telefon ist Andrea Kurti aus Berlin. Schönen guten Tag. Vielen Dank fürs Warten.
Schönen guten Tag an die Runde.
Guten Morgen, Frau Kurti.
Guten Morgen. Und ich habe auch gleich an Herrn Grönemeyer jetzt das Dankeschön. Ich habe gleich eben beim Zähneputzen die Technik ausprobiert.
Sie haben es auch getan. Hoch und runter.
Ja,
und haben Sie es hingekriegt?
Ja, ich habe es hingekriegt.
Also auf einem Bein Zähneputzen.
Ausbaufähig.
Ja. Das wäre jetzt die neue Übung, die Sie da morgens immer vollführen müssen. Also wenn Ihre Familie fragt, was machen Sie da gerade? Dann war das der Tipp von Herrn Grönemeyer. Aber
genau, 3 Minuten Zähneputzen.
Vermutlich wollten Sie aber nicht über diese Tonübung sprechen, sondern über was anderes?
Nein, und zwar um, was die Naturheilkunde wirklich auch leisten kann. Ich habe da eine sehr schöne Geschichte, wie ich finde. Ich bin 2013 aus Indien zurückgekommen und hatte einen Zweizeller im Darm. Also das führt dazu, dass
Zweizeller,
man
sagen Sie?
Ja,
ein Zweizeller. Also so ein
Tierchen.
Darmtierchen.
Das sind Darmerreger, die zum spontanen Ablassen, also von Darmtätigkeit, also man sitzt eigentlich nur auf dem Keramikstuhl.
Okay.
Und das ist auch meldepflichtig. Ich bin dann zur Ärztin gegangen und die hat halt eine Untersuchung vorgenommen und das muss man melden sozusagen. Man bekommt dafür Antibiotika, die habe ich auch bekommen. Ich habe mir das aber, bevor ich das genommen habe, durchgelesen und einen unglaublichen Schreck bekommen, weil die Liste auf dem Waschzettel der Nebenerscheinungen so groß war, dass ich wirklich einen Moment innehalten musste. Und ich muss dazu sagen, dass ich halt schon seit Jahren immer wieder in homöopathische Behandlung bin. Wenn ich irgendein Wehwehchen habe, dann gucke ich eigentlich immer erst, okay, was kann ich machen und wie kann ich meine Selbstheilungskräfte im Körper mobilisieren und was muss ich tun, um halt nicht Medikamente zu mir zu nehmen, weil ich habe da irgendwie so eine Aversion.
Aber da haben Sie es gebraucht, da haben Sie Antibiotika gebraucht. Ich glaube, das ist
eigentlich
nicht anders zu regeln, oder Herr Grönemeyer?
Also, ja, absolut.
Eigentlich und, ja, und aber jetzt deswegen rufe ich auch an und denke, es ist vielleicht ganz interessant, mal mitzuteilen. Ich bin dann doch zu meinem Homöopathen gegangen. Er hat mir verschiedene Mittel verschrieben, also Globuli sind es ja, und hat aber dazu gesagt, Andrea, nimm dir die Zeit, das dauert. Versuche wenig zu arbeiten, das geht, weil ich bin selbstständig, versuche wenig zu arbeiten, guck auf deine Ernährung, also Rohkost, viel Tee, viel Schlaf, viel spazieren gehen und all diese Sachen zusammen. Und nach 3 Wochen war der Erreger weg. Und er ist nie wiedergekommen. Ich habe das untersuchen lassen.
Aber Sie haben Antibiotikum
genommen?
Nein.
Gar nicht?
Nein.
Ach, Sie haben es gar nicht genommen?
Nein, ich habe es nicht genommen.
Herr Grönemeyer, haben Sie dafür...
Ich habe natürlich vorher auch gelesen im Internet.
Mit Herr Grönemeyer guckt ein bisschen skeptisch, muss ich jetzt sagen, also da, wenn er das hört.
Also ja, ich finde, es ist schwierig. Also die Frage ist, was war es letztendlich? Und wenn man längere Zeit im Wasser verliert über den Darm, muss gehandelt werden. Muss gehandelt werden mit Wasserersatz, mit Elektrolytersatz und dann eben auch mit Antibiotika. Also man muss es schon auch wissen, was es ist, was diese Themen sind. Es kann ja Cholera sein, das kann die Ruhr sein, das kann eben der Norovirus sein. Und wenn du dann nicht Elektrolyte oder Mineralien zuführst, ist das wahnsinnig. Und wenn es eben ein Bakterium ist, sind die Antibiotika wichtig. Wenn Viren sind, wirken natürlich Antibiotika nicht. Aber es gehört in ganz erfahrene Hände. So, weil es das bei Ihnen war, kann ich jetzt aus der Ferndiagnose jetzt nicht sagen. Aber es ist mal gut gegangen.
Vielleicht stimmte die Ursprungsdiagnose gar nicht.
Ja, was anderes, das meine ich, ja.
Keine Ahnung, ich hatte das auf jeden Fall schwarz und weiß und das musste auch gemeldet werden. Ich war ja bei der regulären Ärztin, die hat ja meinen Darm, also meinen Stuhl untersucht und das kam eben raus, dass ich dieses Antibiotikum zu nehmen habe und das war auch eine hohe Dosis.
Ja.
Und wie gesagt, Ich habe es dann nicht gemacht. Ich habe auch in anderen Dingen schon ähnliche Erfahrungen, nur ich wollte diese, wo man eben sagt, okay, da spielt vielleicht der Glaube auch eine Rolle, wollte ich jetzt nicht erzählen, sondern wirklich da, wo ich selber auch total überrascht war, dass das weggegangen ist. Vielleicht war es gerade noch am Anfang. Es hat sicherlich auch was mit der Ernährung zu tun gehabt. Also kein Kaffee, kein Zucker, bestimmte Fastenmodi, also 16 Stunden nicht essen und so. Das habe ich alles wirklich so.
Kein Riesling.
Kein Riesling, genau. Kein Nikotin. Und das habe ich wirklich und auch mit der Ruhe.
Man muss jetzt aufpassen.
Die Kombination war es denn wirklich.
Ja, also das heißt, es ist ein Einzelfall, Frau Kurti. Also man muss jetzt aufpassen. Also wenn man das als generelle Linie argumentiert, kann das höchstgradig gefährlich sein.
Ich will ja auch niemanden überzeugen. Ich wollte das nur mal erzählen.
Ja.
Ich denke, grundsätzlich ist es so, dass halt die Mediziner oder die Ärzte und auch die niedergelassenen Hausärzte sofort den Zettel zücken und ein Medikament verschreiben.
Ja.
Und da wäre von den Krankenkassen oder von staatlicher Seite, dass man das Gespräch, sagen wir mal ein halbes Stundenes Gespräch, irgendwie ganz anders also in Rechnung stellt für die Ärzte, damit eben diese Themen besser kommuniziert werden können, weil die meisten Menschen sofort, auch in meiner Umgebung, beim kleinsten Schnupfen sofort in die Apotheke rennen und sich für 20 Euro was holen. Und das wird nicht besser dadurch. Und
ich finde, Frau Kurti,
das ist wirklich sehr schade, dass da kein Umdenken stattfindet.
Andrea,
abgesehen von meinem Fall.
Ja, Andrea Kurti in Berlin. Ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf und für diese Erfahrung, von der Sie berichtet haben.
Danke.
Und ich kann persönlich tatsächlich gut verstehen, dass man Angst vor Beipackzetteln hat, ne? Also wenn man da liest, welche Nebenwirkungen es haben kann, was man dort nimmt, da kriegt man schon einen großen Schreck, oder? Haben denn naturheilkundliche Verfahren auch Nebenwirkungen, die nicht gut sein können?
Ja klar, also natürlich bleiben wir nur beim Kurkuma heute eigentlich, ne, en vogue, überall kommt Kurkuma rein, weil es wirklich ein tolles antientzündliches Gewürz ist und auch als Medikament eingesetzt wird. Aber bei Menschen, die Gallenprobleme haben und Gallensteine bilden, sollte man vorsichtig sein mit Kurkuma als Beispiel. Und auch in der Akupunktur, wenn Leute, es gibt bestimmte gefährliche Punkte in der Akupunktur, beispielsweise wenn man bestimmte Ohrpunkte, wenn man die auch nadelt, dann können auch Komplikationen auftreten. Also alles, was letztendlich wirksam ist, kann auch Nebenwirkungen machen. Das ist immer eine Frage der Dosis und der Indikation, wann man auch was insgesamt anwendet. Und was die Waschzettel anbetrifft, die rechtliche Situation ist so, dass du, wenn du Einzelfälle erlebt hast durch medikamentöse Verordnungen, dann müssen die im Waschzettel stehen. Und wenn es nur einmal gewesen ist auf der Welt, muss es da drin stehen. Und so steht dann eben eine unendliche Länge an Nebenwirkungen
oder Komplikationen
aus versicherungstechnischen und rechtlichen Gründen, ja, auf jeden Fall. Deswegen auch seit langer Zeit mein Credo: Arzt und Apotheker sind Partner, zusammen mit dem Patienten. Wenn der Arzt die Zeit nicht hat, über die Nebenwirkungen aufzuklären, macht es der Apotheker. Also dieses Trio muss gestärkt werden insgesamt. Wir müssen, wenn man heute in die Praxis geht, ja wissen, dass wir nach 18 Sekunden unterbrochen werden. Nach 3 Minuten Gespräch ist auch das Gespräch zu Ende. Da kannst du gar keine Informationen rüberbringen. Deswegen, und das klang gerade auch wieder an, deswegen eben auch ganz anders das Gespräch honorieren und gleichzeitig eben auch die Angst nehmen, wenn wirklich verordnet wird, dass ein Medikament, das gegeben wird, dann eben auch Sinn macht. Wie bei mir jetzt bei der Herzrhythmusstörung oder bei Antibiotika, als ich einen dicken Abszess beim Zahn hatte und vorher versucht habe, mit Salbei und Teebaumöl das zu lösen. Und dann hat da eben das Hexural und die Antibiose gewirkt. Das ist einfach so und so müssen wir eben auch herangehen in der Zukunft in Medizin.
Am Telefon ist jetzt Regina Weiden aus Berlin. Schönen guten Tag, Frau Weiden.
Ja, einen schönen guten Tag ins Studio. Sehr schön, dass ich mal mich hier äußern kann. Es ist Folgendes, seit etlichen Jahren habe ich Arthrose und per Zufall habe ich mal im Radio eine Ernährungsexpertin gehört, die ganz beiläufig in einem ganz anderen Zusammenhang erwähnte, das Braunhirsemehl gegen Entzündungen. Und da habe ich gleich zugegriffen und ihre E-Mail-Adresse wurde genannt und ich habe sie dann also angeschrieben und gefragt, weil das eben nicht rauskam, wie ich das zu benutzen habe und wo ich es überhaupt finde. Und seit jetzt fast genau 7 Jahren nehme ich das. Also dieses Braunhirsemehl kann man im Prinzip in alles. Man kann damit backen, es gibt auch Rezepte dafür und so. Aber ich nehme es halt morgens mit Haferflocken und Apfelsaft zusammen mache ich mir ein Beilchen. Und das ist so, das hat auch ziemlich schnell gewirkt. Innerhalb von 4 Wochen nach regelmäßiger Einnahme, also jeden Tag, waren die Schmerzen schon wesentlich weniger. Und ich habe so quasi gar keine Schmerzen mehr, bis auf das Daumengrundgelenk. Das ist das Einzige, was ein bisschen rummuckert.
Ja. Und können Sie sagen, dass das ursächlich mit dem Braunhirsemehl zusammenhängt?
Ja, denn ich habe auch diese Schübe. Ich hab's ja, ich hatte ja das vorher schon, bevor ich es genommen habe. Und da waren die Schübe ganz übel. Das tut ja so furchtbar weh. Und man kann die Hände, man will...
Haben Sie denn Ihre Nahrung bewegen, umgestellt? Also kein Fleisch mehr gegessen? Beispielsweise mit dem
ich habe sowieso wenig Zucker runtergegangen. Fleisch und Wurst gegessen. Mhm. Das war sowieso nicht so mein Ding. Ne? Also ich habe schon immer lieber Gemüse gegessen. Salat jetzt nicht. Ich bin nicht so ein Grünblätter-Fan. Aber Gemüse, ja gut. Worauf ich aber hinaus will, seit dieser Zeit ist es so, dass in meiner am Rand der Iris hat sich ein weißer Ring gebildet. Ich bin von Arzt zu Arzt und Augenarzt und Augenarzt und so. Und keiner kann mir sagen, wo das herkommt. Es ist so, die Leberwerte sind okay und auch Cholesterin ist nicht erwähnenswert. Und keiner weiß, jetzt wollte ich mal horchen, ob Ihnen irgendwelche zufällig Nebenwirkungen dieses Mehls bekannt sind.
Nein, kann ich überhaupt nichts zu sagen. Mhm. Weiß ich nicht.
Mhm. Ja.
Ich weiß, also gegen Ihre Daumen-Grundgelenk-Arthrose, ich empfehle gerne zwischendurch immer mal so einen Wickel zu machen mit Kohl, mit Weißkohl oder Grünkohl. Ja, den blanchieren, drüber wickeln und über Nacht ein paar Nächte drauflassen. Das kann Schmerzen auch reduzieren, weil dort antientzündliche Stoffe durch die Haut dringen. Also das könnte neben anderen therapeutischen Ansätzen vielleicht hilfreich sein. Aber mit der Hirse kenne ich mich nicht aus.
Frau Weiden, herzlichen Dank für diesen Anruf. Regina Weiden in Berlin.
Vielen Dank.
Die also Erfahrungen mit Braunhirsemehl gesammelt hat in der Behandlung von Arthrose, aber dann offenbar auch noch andere Probleme aufgetaucht sind. Und am Telefon ist jetzt Lieselotte von Hugo aus Frankfurt am Main. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Ja, guten Tag. Ich habe verfolge mit Interesse Ihre Sendung und ich habe aktuell selber folgendes Problem. Bin eigentlich ein sehr gesundheitsbewusster Mensch und habe auch viel tibetisches Yoga und viel Erfahrung mit tibetischer Medizin gemacht. Momentan ist es so, dass ich seit 3 Wochen unter Antibiotikum bin, weil ich eine Wurzelvereiterung, also bis weit in die Kieferhöhle hinein hatte. Es eiterte schon durch bis in die Nebenhöhlen und das musste operiert werden und ich muss schon sagen, dass ich in dem Moment heilfroh war, dass ich sowas wie ein Antibiotikum nehmen durfte.
Genau.
Ja,
kenn ich
das
auch.
Also das war wie eine Erlösung für mich, da so ein Nachlassen zu spüren. Der Punkt ist jetzt bei mir folgender, also so ein bisschen weiterreichend. Da oben bei mir muss dann eine Teleskoplösung gemacht werden und weiter. Momentan ist die Frage auch für die Ärztin, was vertrage ich, mein Körper, überhaupt auch an Kunststoffen? Weil die Zahnmedizin hat sich ja da so geändert, da wird so viel Kunststoff eingebaut mit Klebern und sonst was. Professor Grönemeyer hat vorhin gesagt, was zum Beispiel mit Knochen möglich ist, dass da Zement reingepumpt wird. Zement scheint mir dann noch ein bisschen natürlicherer Wirkstoff zu sein.
Also Ihre Frage zielt dahin, ob man irgendwie allergisch reagiert.
Die Frage an Herrn Grönemeyer, wir, ob da Erfahrungswerte vorliegen, ja, was die Verträglichkeit von Kunststoffen im Körper anbelangt.
Ja, warte mal, was gibt es da?
Puh,
welche Erfahrungen machen Sie vielleicht?
Das ist sehr, sehr kompliziert. Also ich sag mal so, es wird sehr viel Mühe, auch in den Implantaten und Dingen, die in den Körper eingebracht werden, wird sich sehr viel Mühe gegeben, Allergien zu vermeiden. Also beispielsweise bei Titan-Nickel-Legierung, die hat man dann irgendwann festgestellt, dass da doch vielleicht das eine oder andere gerade über das Nickel passieren kann. Deswegen hat es dann die neue Form der Legierung gegeben. Bei Kunststoffen ist das ähnlich. Aber also was da genau jetzt unterwegs ist in der Zahnheilkunde, kann ich Ihnen wenig zu sagen. Ich kann Ihnen aber zum Antibiotika sagen, dass wichtig ist, eigentlich die Darmflora jetzt zu aktivieren, also mit Joghurten, mit Bakterienkulturen, die man ja auch bekommen kann in der Apotheke genauso wie in Drogerien. Also da tätig zu werden, sehr viel zu trinken, um einfach auch auszuscheiden und den Darm auch zu wässern und mit Ballaststoffen einfach bewusster sich zu ernähren, um die Darmflora wieder aufzubauen, denn das dauert eine ganze Zeit. Vielleicht auch mit sauer eingelegten Ernährungen.
Herzlichen Dank für diesen Anruf, Lieselotte von Hugo in Frankfurt am Main. Dankeschön.
Vielen Dank.
Was auch immer wieder mal angesprochen wurde bei einigen Hörerinnen und Hörern, tatsächlich die Frage der Ernährung, also den Darm haben wir jetzt als eine der Organe schon des Öfteren hier gehört. Wir sind ja gerade in der Fastenzeit und wenn wir über Naturheilkunde sprechen, was wir ja Vormittag hier tun, über die Möglichkeiten und Grenzen von natürlicher Heilung, dann geht es natürlich auch ums Essen. Wie ist es eigentlich bei Ihnen? Fasten Sie gerade?
Ich faste nicht, aber ich trinke einfach, aber das mache ich ständig. Also viel Wasser, stilles Wasser und ich liebe das und versuche auch immer wieder zwischendurch mal eine FX-Meyer-Kur zu machen, also dann runterzufahren mit dem umfassenden Angebot von Ernährung, sondern geht das dann mit Milch und Trinken und Ernährungsumstellung in Richtung auf Dinkel, Getreide und Suppen oder eine Panchakarma-Kur, ja, indem man einfach ausleitet und mit Yoga und Meditation dabei und Ernährungsumstellung einfach seinen Körper anders mal behandelt. Und das bleibt dann eine ganze Zeit eigentlich auch so als Körpergefühl, dann ändert sich es wieder und dann muss man wieder anfangen, sich neu zu justieren. Ich glaube, das geht vielen von uns so und das Fasten an sich ist ja auch eine bewährte Methode in allen Kulturen, dann auch mal zwischendurch einfach auch, ich sage da aber unter Anleitung, nicht alleine zu machen, eben auch zu fasten.
Aber hat das wirklich gesundheitliche Effekte, die man nachweisen kann?
Ich sag mal so, es hat Effekte im Wohlfühlen, ja, die kann man nachweisen. In der Umstellung, in labormäßigen Erfassen, weiß ich von mir, aber es gibt keine große Systematik im Moment dazu, sollte aber wirklich gemacht werden. Das ist auch meine Forderung nach Forschung, auch in diesen ganzen angrenzenden Bereichen, dass das Cholesterin signifikant sich reduziert. Da kann man sagen, ja, weil auch wenig Angebote an Fetten da ist. Stimmt auch sicherlich. Jetzt muss man gucken, was sind das für Langzeiteffekte. Die fehlen. Da fehlen eindeutig gute, randomisierte, also wissenschaftlich, naturwissenschaftlich aufbereitete Studien und auch gegenüber Placebo oder gegenüber anderen Methoden. Da haben wir ein Riesenloch in der Welt. Und deswegen gibt es ja auch Kritiker mit Recht, die sagen, das fehlt und ihr könnt ja nicht da rumspinnen. Ja? Vertrete ich ja als Wissenschaftler und ehemaliger Lehrstuhlinhaber für Radiologie und Mikrotherapie ja genauso. Ja? Wir brauchen die Studien, aber man muss sie eben dann eben auch initiieren und auch Geld dafür zur Verfügung stellen, dieses zu tun. Das ist auch meine Forderung ans System. Also Innovation liegt auch in den alten Dingen und in der Synthese. Wir leben aus meiner Sicht im Zeitalter der Synthese. Analysiert haben wir genug. Jetzt müssen wir gucken, was können wir erfolgreich kombinieren und daraus neue Qualitäten zu schaffen. Und dafür brauche ich Wissenschaft.
Am Telefon ist Paul Kuhn aus Berlin. Schönen guten Tag.
Ja, hallo.
Hallo, Herr Kuhn. Haben Sie Ihren Lautsprecher an, dann gerne wieder ausschalten. Das ist besser, sonst hören wir Sie ein bisschen schlecht. Ja, wir sind ganz ruhig.
Zu viel, Entschuldigung. Ich bin etwas verwirrt hier. Weil ich das
Kommen Sie ruhig noch ein bisschen näher ans Telefon, falls Sie an den Hörer.
So, jetzt
Dinge
lautsprechen. So, nur ganz kurz zu mir. Ich bin eben, wie gesagt, aus Berlin, so Ende 40 und hatte vor 4, 5 Jahren, etwa 2015, hatte ich einen Hirntumor, einen Medulloblastom. Und dann habe ich das ganz klassisch erstmal, bin ich das angegangen mit neurochirurgischen Methoden. Was heißt ich angegangen? Das hat mein Neurochirurg für mich natürlich getan. Und danach kam eine typische Reha-Zeit und so weiter. Von dieser Zeit möchte ich gerade noch die Hinweise von Dr. von Ihrem Studiogast.
Grönemeyer, ja.
Dietrich Grönemeyer. Ja.
Ich bin leider in letzter Zeit, da komme ich gleich. Nein. Möchte ich erweitern, in dem Sinn beim Zähneputzen stehend und etwas in die Knie gehend, nur um so sich zu stabilisieren. Das war der letzte Hinweis aus einer Reha von einer Tai-Chi-Lehrerin, die ich sehr schätze, muss ich sagen, das hat mir auch geholfen. Nur das mal am Rande beigefügt.
Ja.
Jetzt bin ich in, ich bin etwas verwirrt. Ich habe dann nach der bedingt durch äußere, durch eine Lungenentzündung, habe ich nach der Strahlenbehandlung bin ich gar nicht auf zu Chemo gegangen, sondern habe dann nach der Strahlenbehandlung, weil ich eine Lungenentzündung hatte und zu geschwächt war, bin ich eher so auf die Alternativschiene gekommen und habe mir viel mit auch bewusstseinsförderliche Methoden sozusagen zu eigen gemacht. Und da hat mir einfach das Achtsamkeitstraining stark geholfen, was ja vielleicht auch stark modisch geprägt war. Aber was bei mir vor allem jetzt auch zum Anlehnung an den Buddhismus sehr viel geholfen hat.
Herr Kuhn, seien Sie mir nicht böse, uns läuft ein kleines bisschen die Zeit davon. Ich habe verstanden, dass Sie sozusagen natürlich schulmedizinisch Ihren Hirntumor haben behandeln lassen und danach naturheilkundlich einiges ergänzt haben und das Ihnen offenbar auch geholfen hat.
Thema zur Darmsanierung.
In aller Kürze, bitte.
Okay.
Ja.
Also die Darmsanierung, die jetzt auch 2, 3 Mal erwähnt wurde, und dazu, ich bin an ein Naturheilmittel gekommen, das habe ich einfach falsch dosiert und gar nicht so eingeschätzt, nämlich den Lapacho-Tee aus den Anden, den kennt vielleicht der Herr Grünmacher. Ich weiß es nicht, aber ich bin dazu einfach reingestolpert und habe das wohl falsch dosiert, anhand meiner Verwirrtheit.
Das hat
mir aber sehr gut geholfen. Also ich glaube, es ist 3 Jahre jetzt schon oder 4 Jahre ohne Befund, 3,5 Jahre.
Ja,
sehr gut.
Ja. Herr Kuhn, ich danke Ihnen sehr für diesen Anruf.
Ich danke Ihnen auch.
Ja, okay, ganz herzlichen Dank.
Sendung und nochmal vielen Dank für die Anruf. Ich kannte den Herr Grün mal vor nicht. Ich nur per Name.
Ja,
also insofern, jetzt hätten Sie mich kennengelernt.
Herr Kuhn, herzlichen Dank.
Danke. Ganz vielen Dank für das Format.
Ja, Dankeschön. Danke. Also man kann auch Tees mal überdosieren. Ja? Weiß nicht, wenn man zu viel Lapacho-Tee trinkt, was passiert dann? Haben Sie es schon mal ausprobiert?
Also ich kann da nichts zu sagen. Ich kann aber was zu sagen zu Naturheilkunde und Hirntumore. Also die Operationstechniken sind grandios. Ich habe teilweise Professor Semm begleitet und nebengestanden, wie er auch am Gehirn operiert hat, am offenen Gehirn, aber auch bei Bewusstsein des Patienten und rauszufinden, dass er keine Sprachzonen oder anderes zerstört und gleichzeitig mit Weihrauch antiedematös behandelt, also um einfach die Schwellung wegzukriegen. Also da gibt es wunderbare Kombinationsmöglichkeiten und die Schulmedizin wäre eben super gut beraten, sich hier zu öffnen, die Forschung zu intensivieren und gleichzeitig auf der anderen Seite eben auch die traditionellen Heiler, die sagen, brauchen wir alles nicht, wir können das anders schaffen. Nein, das gilt viel für die leichten Fälle, aber wenn es schwerer wird, umso gefährlicher kann es werden.
Einen haben wir noch. Klaus Schmidt aus Gießen. Schönen guten Tag. Herr Schmidt, hören Sie uns?
Klaus Schmidt?
Hallo?
Grünemeyer?
Ja, hallo.
Ja, da sind Sie. Ja, schön. Vielen Dank fürs Warten.
Ja, klasse. Ich bedanke mich, dass ich da nochmal rangekommen bin zum Schluss und will nochmal eben jetzt auf Sie, Herr Grönemeyer, eben jetzt eingehen. Sie hatten gesagt, dass das System eben jetzt sehr viel Druck ausübt, mhm, auf Patienten wie auf Ärzte. Jetzt hatte ich da eben jetzt mit einer jungen Ärztin gesprochen und habe ihr gesagt, dass ich sehr froh bin, dass das Boni-System jetzt verboten ist, wo eben jetzt Ärzte Patienten überzeugen, dass sie operiert werden müssten, obwohl die gar keine Operation brauchen.
Genau, richtig.
Da hat eben jetzt die junge Ärztin gesagt, woher ich diese Information hätte. Denn das würde überhaupt nicht stimmen. Ihrer Erfahrung nach würden immer noch diese Bonis eben sozusagen ausgeschrieben und damit eben jetzt sozusagen die Kassen von den Krankenhäusern gefüllt. Die konkrete Frage jetzt an Sie, Herr Grönemeyer. Haben Sie den Eindruck, dass wir dieses kapitalistische System im Gesundheitssystem reformieren können oder haben Sie da schon den Geist aufgegeben?
Was sagen Sie dazu? Dankeschön, Herr Schmidt, für Ihren Anruf. Viele Grüße nach Gießen. Danke.
Danke, ja. Also ich glaube an die Reformierung. Ich glaube auch, dass die schwarzen Schafe und die Methoden zunehmend identifiziert werden. Ja, Krankenhäuser leben davon, dass viel operiert wird oder viele Gefäßuntersuchungen oder Sonstiges durchgeführt wird. Andere leben vom Umsatz von Medikamenten. Auf der einen Seite wirklich ein Segen, auf der anderen Seite eben auch Dramatik. Aber ich glaube, dass es im System eindeutig geändert werden kann. Und das beste Beispiel ist eben die Krankenpflegekammer, die demnächst kommen wird. So hoffe ich, Herr Spahn, ja, unterstützt das, so wie ich gestern gehört habe. Das Gesundheitsministerium ist da wohl auch dahinter. Und das zeigt ja, dass Veränderung stattfindet und Veränderung auch von wichtigen Menschen im System, die uns gesund machen wollen oder gesund halten wollen.
Dietrich Grönemeyer, Mediziner, Buchautor, Weltreisender, war bei uns in den letzten 2 Stunden. Und was mir aufgefallen ist, da hat keiner wirklich so richtig auf Naturheilverfahren geschimpft. Ne? Keiner wirklich die Schulmedizin. Es gab einfach diese Anrufer nicht. Vielleicht bei einer anderen Diskussionsrunde gab es kaum interessante Anrufe, interessante Debatten hier in den letzten 2 Stunden. Wir haben gefragt, besser heilen. Wie können wir traditionelle und moderne Medizin miteinander verbinden?
Was überfällig ist,
aber die Verteidiger der Schulmedizin werden vielleicht beim nächsten Mal nochmal stärker zu Wort kommen, wer weiß es. Denn die gibt es natürlich auch, ja. Menschen, die das ablehnen, naturheilkundliche Verfahren.
Herr Grönemeyer, kritische Auseinandersetzung ist immer wichtig und das schafft neue Qualitäten.
Danke, dass Sie hier waren. Das war das Gespräch mit Wladimir Balzer.